Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 16. Mein Name ist Silvana Strieder und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von ÖAZ im Ohr. Heute widmen wir uns einer Wirkstoffklasse, die nicht nur in den Apotheken hochaktuell ist, sondern auch nach wie vor in den sozialen Medien kursiert und dort gehypt wird. Die Rede ist von GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Diese innovative Wirkstoffklasse hat die Diabetestherapie revolutioniert und wird aufgrund des gewichtsreduzierenden Effekts mittlerweile auch in der Adipositas-Therapie eingesetzt. Doch was verbirgt sich wirklich hinter dem Hype? Wie entfalten diese Substanzen ihre pharmakologische Wirkung? Welche Patientengruppen profitiert tatsächlich davon? Und welche Herausforderungen ergeben sich in der Beratung an der Tara? Diese und weitere spannende Fragen klärt meine Kollegin Dr. Irene Senn im Gespräch mit Professor Julia Mader, einer renommierten Expertin für Diabetologie und Endokrinologie aus Graz.
Herzlich willkommen zu ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn und ich freue mich sehr, heute Frau Professor Julia Mader aus Graz in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Julia Mader. Ich bin von der Medizinischen Universität in Graz und bin dort Professorin für Diabetestechnologie und freue mich sehr, mit Ihnen heute das sehr spannende Thema GLP-1-Rezeptoragonisten zu besprechen.
Genau, wir wollen heute eben diese Wirkstoffgruppe der GLP-1-Rezeptor-Agonisten etwas näher beleuchten und im Speziellen auf pharmazeutische Aspekte eingehen. Können Sie zu Beginn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst alle auf denselben Wissensstand bringen und kurz erläutern, was GLP-1-Rezeptor-Agonisten sind und warum sie aktuell so viel Aufmerksamkeit erhalten?
Genau, also die GLP-1-Rezeptoragonisten sind eben Medikamente, die den eigenen Effekt des körpereigenen Hormons GLP-1 nachahmen. Das wird im Darm nach dem Essen ausgeschüttet und hat eine sehr wichtige Funktion bei der Regulation von Blutzucker. Die GLP-1-Agonisten haben mehrere Wirkmechanismen. Einerseits stimulieren sie blutzuckerabhängig die Insulinabgabe, also das heißt, nur dann, wenn der Blutzucker steigt, wird auch Insulin abgegeben. Das heißt, eigentlich sollte dadurch keine Unterzuckerung entstehen, wenn man ausschließlich jetzt diese GLP-1-Rezeptoragonisten als Therapie hat. Dann hemmt die Glukagonfreisetzung. Normalerweise ist eben Glukagon ein Hormon, das der Gegenspieler vom Insulin ist. Also das heißt, wenn der Zucker zu niedrig wäre, würde das Glukagon den Blutzucker wieder nach oben treiben. Besonders auch zwischen den Mahlzeiten würde das passieren. Und wenn das gehemmt wird, normalisiert sich eben der Blutzuckerspiegel auch besser. Dann ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, sie hemmen die Magenentleerung. Also das heißt, man hat, wenn man das Medikament verabreicht, ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl von derselben Nahrungsmenge. Und sie haben noch eine ganz interessante weitere Variante der Wirkung, nämlich sie reduzieren auch den Antrieb für Appetit über das Gehirn. Also die haben auch eine zentrale Steuerung über das zentrale Nervensystem, dass sie quasi das Appetitgefühl verändern und auch die Sättigung eben über das zentrale Nervensystem früher eintreten lassen.
Danke für diesen ersten Überblick. Können Sie uns vielleicht zunächst auch noch kurz einen Überblick verschaffen, welche Substanzen, also welche Präparate derzeit in Österreich zugelassen und verfügbar sind?
Genau, also in Österreich haben wir im Moment eben von zwei Herstellern hauptsächlich Präparate, die wirklich breiten Einsatz finden. Das ist einerseits eben das Liraglutid, das entweder als Victoza oder Saxenda verfügbar ist. Dann das Semaglutid, das als Ozempic oder Wegovy im Einsatz ist. Und das Dulaglutid, Trulicity, das eben von einer anderen Firma im Einsatz ist.
Ja, Sie haben zu Beginn jetzt schon kurz die Pharmakologie dieser Substanzklasse erläutert. Welche Wirkmechanismen unterscheiden die GLP-1-Agonisten von anderen antidiabetischen Medikamenten? Also ja, wo sind sie auch da einzuordnen?
Genau, also wir haben ja im Diabetesbereich sehr viele ganz andere Medikamente, die eingesetzt werden können, also beispielsweise ältere Substanzen wie zum Beispiel das Metformin oder auch die Sulfonylharnstoffe, also wo ich angefangen habe im Jahr 2007, waren neben Insulin eigentlich diese beiden Substanzen die Hauptpräparate, die quasi im Einsatz gewesen sind. Der Sulfonylharnstoff zum Beispiel forciert die Insulinsekretion aus der Beta-Zelle, also das heißt, wir haben dort einfach vermehrte Insulinausschüttung, wenn diese Substanz eingenommen wird. Der Nachteil vom Sulfonylharnstoff beispielsweise ist, dass der Sulfonylharnstoff Insulin ausschüttet, ganz egal wie hoch der Blutzuckerspiegel ist. Also das heißt, deswegen haben die eigentlich einen sehr hohen Risikofaktor für eine Unterzuckerung. Und die sind eigentlich mittlerweile eher Präparate, die man an den Rand stellen sollte und nicht mehr so breitflächig verschreiben sollte. Das sind eher ein bisschen ältere Antidiabetika. Dann das Metformin, das wirkt vor allem über die Leber und den Muskel und reduziert die hepatische Glukoseproduktion. Also das heißt, weniger eigene Glukose wird produziert, haben keinen sonstigen positiven Effekt, wenn man jetzt an die anderen modernen Substanzen denkt, im Sinne von Herz-Kreislauf-Schutz oder ähnliches, haben aber dafür zumindest keine besonderen Nebenwirkungen, außer vielleicht vom Magen-Darm-Trakt. Und dann kommen wir schon zu den moderneren anderen Substanzen. Das wären die DPP-4-Hämmer, also die hätten einen ähnlichen Wirkmechanismus wie eben die GLP-1-Agonisten. Deswegen sollte man sie auch nicht unbedingt miteinander kombinieren, weil die natürlich dann nur mehr synergistisch oder keinen besonderen synergistischen Effekt hätten. Hier wäre es so, dass die Substanzen auch neutral sind, was jetzt das kardiovaskuläre Risiko betrifft. Auch neutral auf das Körpergewicht, hätten aber zumindest den Vorteil, dass sie den Blutzuckerspiegel relativ gut regulieren können. Und als weitere Substanzklasse hätten wir die SGLT2-Hämmer, die einen ganz innovativen Wirkmechanismus auch haben. Die wirken an der Niere und erhöhen die Glukoseausscheidung im Urin, haben damit eben quasi zur Folge, dass sie die Nierenschwelle, die normal ungefähr so bei 180 Milligramm pro Deziliter liegt, senken und einfach vermehrt den Zucker über den Harn ausscheiden. Also das heißt, wenn dann beispielsweise in der Hausarztpraxis getestet wird und dort herauskommt, dass Blutzucker vermehrt im Harn ist, wäre das quasi die eigentlich geplante Wirkung von dieser Substanz. Unterscheiden tun sich alle genannten auch dadurch von diesen GLP-1-Rezeptoragonisten, dass alle anderen zum Schlucken sind und üblicherweise ein- bis zweimal täglich eingenommen werden müssen. Die GLP-1-Rezeptoragonisten, die wir jetzt aktuell in Österreich haben, werden alle ins Unterhautfettgewebe, ähnlich wie das Insulin, eben eingebracht. Und ansonsten als weiteres Medikament, quasi üblicherweise im Typ-2-Diabetes, mittlerweile die letzte Stufe, hätten wir dann Insulin, das subkutan verabreicht werden muss, wobei die meisten Patienten sich natürlich ein bisschen schrecken davor und eher immer ein bisschen zurückhaltend sind. GLP-1-Rezeptoragonisten haben im Gegensatz dazu eigentlich eine sehr positive Wahrnehmung mittlerweile in der Bevölkerung, was sie eigentlich durchaus gerne verabreichen, einfach weil sie so einen positiven Effekt aufs Körpergewicht haben.
Sie waren auch an der Überarbeitung der Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft beteiligt. Die sind 2023 das letzte Mal aktualisiert worden. Wo im Therapiealgorithmus werden die GLP-1-Agonisten dort eingeordnet? Oder gibt es Patientengruppen, die besonders profitieren?
Genau, also wir sind jetzt wieder gerade am Überarbeiten der Leitlinien und aktuell werden sie eigentlich immer eher in Österreich von der Erstattung her auf der Drittlinientherapie erstattet. Allerdings sinnvollerweise muss man ganz ehrlich sagen, macht es auch Sinn, sie durchaus früher oder zeitnah einzusetzen, quasi als zumindest Zweitlinienpräparat. Andere Gesellschaften bewegen sich schon in die Richtung, dass es auch als Erstlinienpräparat verabreicht werden kann, weil die Medikamente einfach vor allem bei Leuten, die einen Typ-2-Diabetes und Übergewicht haben, zu einer Gewichtsreduktion führen können. Bei Personen mit hohem kardiovaskulären Risiko, die kardiovaskuläre Protektion erhöhen, also das heißt weniger häufig Herzinfarkte, weniger häufig Schlaganfälle, auch seltener Hospitalisierungen für Vorhofflimmern, also all das haben wir quasi gesehen. Und aktuell ist halt quasi primär die Erstlinientherapie in Österreich weiterhin das Metformin, sofern keine Kontraindikation besteht, weil es einfach eine sehr lange schon am Markt befindliche Substanz ist, die sehr kostengünstig ist. Und dann bei unzureichender Therapie in der Zweitlinienform hätten wir dann eben die potenteren Medikamente, wobei die Kassen es lieber als Drittlinienmedikament sehen, einfach aufgrund der Kosten auch.
Sie haben vorhin erwähnt, dass sie nicht mit DPP-4-Hemmern kombiniert werden sollten, mit anderen Substanzklassen werden sie aber durchaus kombiniert.
Genau, also weil die einfach dann synergistische Effekte haben. Also üblicherweise so quasi der Diabetes-Cocktail bei Leuten, die nicht ausreichend kontrollierten Diabetes haben, würden wir geben ein Metformin, einen SGLT2-Hemmer und einen GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Das wären quasi sinnvolle Kombinationen. Wir greifen mehrere Wirkorte an, reduzieren gleichzeitig das kardiovaskuläre Risiko und reduzieren auch das Körpergewicht, wenn das noch eine weitere Nebenwirkung oder eine positive Nebenwirkung quasi von der Substanzkombination wäre.
Für uns Pharmazeutinnen ist natürlich auch die Pharmakokinetik immer besonders interessant und relevant, gerade jetzt auch im Hinblick auf Wechselwirkungen gedacht. Was gibt es hier bei GLP-1-Agonisten für Besonderheiten, also in der Metabolisierung oder in der Elimination?
Also wie gesagt, was ganz wichtig wäre, wenn man das verabreicht, es gibt keine Interferenz eigentlich mit dem ZYP-System. Also das heißt, sie werden nicht über die ZYP450-Enzyme metabolisiert. Insgesamt daher zum Glück wenig Interaktionspotenzial mit anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Statinen, Psychopharmaka oder auch Antikoagulantien, weil ja gerade Leute mit Diabetes durchaus häufig, vor allem die schon länger den Diabetes haben, natürlich auch möglicherweise irgendwelche Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen haben oder Klappenerkrankungen haben, wo dann eine Antikoagulation notwendig wäre. Also da gibt es geringes Interaktionspotenzial. Der Abbau erfolgt über Endopeptidasen und Exopeptidasen im Blut und Gewebe und es gibt dort auch keine aktiven Metaboliten. Eliminiert wird es primär über die Niere, aber nicht jetzt durch klassische Filtration, sondern durch unspezifische Proteolyse. Und manche Präparate muss man an die Nierenfunktion anpassen. Die meisten sind wirklich jetzt aber schon bis in die Endstage-Nierenfunktion, also zur Dialyse hin, einsetzbar.
Wenn nun ein Patient zum ersten Mal einen GLP-1-Agonisten verschrieben bekommt, was sind wichtige Beratungshinweise, die man in der Apotheke unbedingt bei der Abgabe mitgeben sollte?
Genau, also ganz wichtig ist, dass man die Leute erinnert, dass das Präparat regelmäßig verabreicht werden soll, dass man vielleicht, wenn es jetzt aber notwendig ist, beispielsweise wenn man auf Reisen geht und das nicht mitnehmen möchte, auch so Einzeltage vorplanenderweise verschieben kann, aber dass das einfach wirklich nur dann wirkt, wenn es auch regelmäßig verabreicht wird. Ganz, ganz wichtig, dass die Leute dann auch das rechtzeitig aus dem Kühlschrank herausnehmen, ein bisschen an die Umgebungstemperatur anpassen lassen, bevor sie es in den Körper applizieren, dann ist es weniger schmerzhaft. Auch ganz ein wichtiger Hinweis, dass Sie die Nadeln bei den Präparaten, wo man selber eine Nadel raufschrauben muss, regelmäßig wechseln, dass das einfach die Spritzstellen auch schön quasi fit und gut aktiv hält. Und ganz, ganz wichtig, darauf hinweisen, was jetzt quasi der klassische Wirkmechanismus und dadurch eben Nebenwirkungsmechanismus ist, dass die Leute durchaus Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Ähnliches davon entwickeln können. Dass wir deswegen mit einer niedrigeren Dosierung bei manchen Präparaten anfangen und das über Wochen hinauftitrieren, weil es dann einfach besser für den Körper verträglich ist und wir damit dann einfach auch einen Gewöhnungseffekt bekommen. Also das heißt, dass diese Übelkeit und das Erbrechen, das manche Leute empfinden, meistens nach einigen Wochen der Therapie auch wieder weggehen. Vielleicht bei Leuten, die sehr gerne essen oder die Genussesser sind, darauf hinweisen, dass sich das Appetitgefühl und das Sättigungsgefühl verändern kann. Ich hatte beispielsweise mal einen Taxifahrer, dessen Frau ganz unglücklich war, weil auf einmal ihr Mann zu Hause nicht mehr gegessen hat und dann quasi schon fast vermutet hat, dass sie eine Affäre hat und er woanders ist, weil sie einfach nicht glauben konnte, dass sich sein Appetit so verändert hat. Und dann habe ich mit ihr telefonieren müssen und erklären müssen, dass das quasi unser gewünschter Wirkmechanismus ist, dass die Leute einfach weniger Nahrungsmittel zu sich nehmen und nicht jetzt weiterhin so essen und das Präparat spritzen, weil natürlich, sobald man weiterhin gleich isst wie früher, hat man keinen positiven Effekt auf die Kalorienbilanz. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt nebenbei, also was es schon auch machen kann, ist, dass man vielleicht ein verändertes Empfinden oder Appetit auf andere Nahrungsmittel oder Getränke hat, dass manche Leute beispielsweise weniger gerne dann Alkohol trinken, was natürlich auf zweierlei Hinsicht einen durchaus positiven Effekt haben kann, aber einfach die Leute darauf vorbereiten. Und wenn wir das Thema Alkohol noch ganz kurz hatten, wenn die Leute natürlich jetzt aber gerade ihre Kalorien sehr häufig mit Alkohol zuführen, da bei den Leuten wirkt das Medikament natürlich entsprechend weniger stark, weil natürlich dort kein Sättigungsgefühl eintritt weil das ja quasi als Flüssigkeit durch den Körper durchfließt, aber natürlich die Energie schon aufgenommen wird. Also das heißt, wenn Leute den Großteil ihrer Kalorien über Alkohol zuführen und sich das nicht ändert jetzt quasi durch diese Substanz, werden die nicht vom gewichtsreduzierenden Effekt profitieren können.
Wichtiger Aspekt tatsächlich, ja. Es gibt seit kurzem in Österreich auch einen oralen GLP-1-Agonisten. Welche Rolle spielt diese Formulierung aktuell und was gibt es hier in Bezug auf Beratungsaspekte zu beachten?
Genau, also das ist das Rybelsus als einziges Präparat, das jetzt quasi oral zugeführt wird. Hat zum Glück auch eine relativ lange Halbwertszeit. Allerdings muss man das einfach schrittweise quasi überlappend dosieren, dass wirklich auch sicher die richtige Menge im Körper ankommt. Was dabei ganz wichtig ist, dass man das dann nüchtern mit einem Glas Wasser einnimmt. Nicht zu viel Wasser, maximal 120 Milliliter, einfach, dass es auch keinen verdünnenden Effekt gibt. 30 Minuten nachher nichts essen, trinken oder andere Medikamente einnehmen. Und optimal wäre es, wenn die Leute das zur gleichen Uhrzeit immer einnehmen würden.
Und in Bezug auf die Wirksamkeit, gibt es Unterschiede zu den injizierbaren Präparaten?
In der Dosierung eigentlich jetzt nicht besonders ausgeprägt. Und natürlich für Leute, die jetzt eine Spritzenangst oder Injektionsangst haben, ist das natürlich eine schöne Alternative dafür. Also die Nebenwirkungen sind die gleichen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber von jetzt quasi der Wirkstärke ist es nicht anders zu den subkutan verabreichten Präparaten.
Das heißt, man wird das auch am Anfang auftitrieren, so wie Sie es beschrieben haben, um die gastrointestinalen Nebenwirkungen zu vermeiden oder gering zu halten.
Ganz genau. Also das wären auf jeden Fall wesentliche Aspekte, die die Leute beachten müssen. Und halt auch wirklich, da braucht man eine gewisse Zeit. Also da braucht man, glaube ich, ein bisschen eine veränderte Tagesroutine, wenn man denkt, zuerst das Einnehmen, dann warten, bis man essen kann und die anderen Medikamente einnimmt und so weiter. Also das hat schon, auch wenn es jetzt vielleicht praktisch klingt, schon ein paar andere Auswirkungen auf den Tagesablauf, würde ich zumindest einmal so für mich persönlich denken, wenn ich jetzt denke, ich müsste aufstehen, das einnehmen, nachher eine gewisse Zeit warten, bevor ich Kaffee, Wasser oder sonstige Dinge zu mir nehmen kann, ist vielleicht dann die Injektion einmal in der Woche gar nicht einmal so viel schlechter.
Ja, und eben, es sollte, glaube ich, auch nicht mit anderen Medikamenten kombiniert werden, weil es auch einen Absorptionsförderer enthält, ist das richtig?
Genau, das ist korrekt. Also das heißt, wenn man beispielsweise ein Schilddrüsenpräparat oder Ähnliches einnimmt, ist das natürlich dann vielleicht noch mehr in der Planung wichtig, wie man das dann quasi sinnvoll einnehmen kann. Also so gesehen sind vielleicht die subkutanen gar nicht mal so schlechte Varianten.
Ja, wir haben jetzt schon gesprochen, dass es auch eben sehr, sehr positive Effekte auf das Körpergewicht hat und bei Adipositas ja auch zugelassen ist. Wie beurteilen Sie den Einsatz von GLP-1-Agonisten als Lifestyle-Medikamente, also für Personen, die nur ein paar Kilo verlieren wollen quasi, aber keine Adipositas haben?
Also als Lifestyle-Medikament sehe ich es eher nicht so sehr, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil natürlich man gerade in so einer leicht übergewichtigen Variante man durchaus das mit anderen Maßnahmen auch erreichen kann. Also quasi, ich verschreibe das jetzt mal für 3 Monate und dann stellen wir wieder um, wäre jetzt eher nicht so sehr mein Ansatz. Da würde ich wirklich Leute mit echter Adipositas priorisieren, wo sie leider auch in Österreich noch nicht erstattet wird und wo sich die Leute natürlich auch das nicht unbedingt immer leisten können. Und wenn wir dann an Lieferengpässe denken, die wir ja auch hatten, würde ich jetzt wirklich die Leute, die das als Lifestyle-Medikament sehen, eher in der hinteren Stufe sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, ich verstehe, dass der Drang und der Wunsch da ist, schnell das Gewicht zu verlieren. Aber wenn ich jetzt nachhaltig nachher nicht an meinem Lebensstil auch noch was ändere, ist das ja auch nur von kurzer Dauer und auch dann wieder ein Jojo-Effekt zu erwarten. Also das heißt, auch bei Leuten, wo wir es für Adipositas einsetzen, würden wir glauben, dass wir das eher wirklich als langfristiges Präparat brauchen, sofern nicht sonst im weiteren Verlauf irgendwas dazukommt. Weil einfach natürlich, wenn man dann wieder anfängt, gleich viel zu essen wie vor der Medikamenteneinnahme, man dann das Körpergewicht natürlich auch wieder durchaus zunehmen wird.
Ja, Nachhaltigkeit und Jojo-Effekt sind zwei wichtige Aspekte. Wie sind die Daten, wenn man das Medikament absetzt? Steigt dann das Körpergewicht wieder?
Genau, also die Daten, die wir bisher kennen, außer die Leute schaffen es halt wirklich jetzt, ihren Lebensstil komplett umzuändern. Und wenn man jetzt quasi dann wieder auf seine vorhergehenden Abläufe zurückgeht, hat es natürlich dann wieder zur Folge, dass langsam aber doch das Körpergewicht wieder ansteigen wird.
Das heißt, das wäre dann eigentlich sogar eine langfristige Therapie, die man geben müsste.
Genau, und ich glaube, das ist das, wofür sich eben die Krankenkassen überall auf der Welt ein bisschen schrecken, weil das natürlich dann Kosten sind, die mehr oder weniger als Dauertherapie geplant werden müssen. Und wo ich mir dann denke, was wir halt wirklich auf unserer Seite und gemeinsam auch mit den Apothekern und Apothekerinnen machen werden müssen, ist wirklich die Leute darauf gezielt anzusprechen, dass die Leute wirklich an ihrem Leben nachher etwas ändern sollten und müssen, weil wir sehen dann schon auch, dass möglicherweise wir nicht nur Fettmasse verlieren, sondern auch Muskelmasse verlieren. Also da gibt es ein bisschen kontroverse Studien. Die eine Studie, die sagen, okay, das ist primär das Körperfett, das reduziert wird. Bei anderen Studien ist so ein bisschen die Überlegung, ob da nicht auch Muskelverlust ist. Also das heißt, ausreichend Protein trotzdem zuführen und auch entsprechend den Körper zu trainieren, um nicht jetzt quasi auch den positiven Muskel mit abzubauen.
Ja, ein sehr wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Langzeitsicherheit. Gibt es dazu Daten?
Also es war am Anfang ein bisschen so die Diskussion, ob oder welche Nebenwirkungen die Präparate haben können. Wir wissen ja, dass es beispielsweise Daten quasi aus der Entwicklung gab zu Liraglutid, wo es dann vermehrt Schilddrüsenkarzinome gegeben hat. Allerdings war das im Tierversuch und nicht im Menschen nachgewiesen. Und deswegen von dem kann man eigentlich mittlerweile eher ausgehen, dass das nicht im Menschen stattfindet. Minimale Hinweise gab es, dass die Leute mehr Bauchspeicheldrüsenentzündungen und möglicherweise Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Aber auch da muss man sagen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes von sich aus einfach schon einmal ein höheres Risiko für beide Erkrankungen haben. Ja, also das heißt, wie viel jetzt wirklich der Add-on-Effekt von dem Medikament ist, kann man nicht wirklich sagen. Also bisher eigentlich sehr positive Langzeitdaten. Das Einzige, was eben sein kann, dass wenn Leute älter werden mit der Zeit und dann wirklich deutlich Gewicht verloren haben und Richtung Frailty sich bewegen, wir es dort dann absetzen sollten. Also quasi den Absprung vielleicht gegen ein sehr höheres Lebensalter nicht zu übersehen. Aber ansonsten sind es eigentlich wirklich sehr, sehr sichere Präparate, sofern man quasi über diese Magen-Darm-Nebenwirkungen hinwegkommt.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, Lieferengpässe sind natürlich ein Dauerthema mehr oder weniger in den Apotheken bei den GLP-1-Agonisten. Wie ist die aktuelle Versorgungssituation in Österreich und gibt es hier Lösungsansätze?
Also zum Glück haben sich die Versorgungsengpässe wieder gebessert, weil es gab dann wirklich tatsächlich ich kann jetzt für den Grazer Raum sprechen, vor allem so einzelne Apotheken, wo man gut Zugang hatte und andere Apotheken, wo es wirklich über Wochen ausverkauft war oder überhaupt nicht lieferbar war. Und das hat sich jetzt zum Glück eigentlich wieder stabilisiert. Das war natürlich einerseits der Pandemie geschuldet, dass dort die Lieferketten nicht so gut funktioniert haben. Und natürlich dann auf der anderen Seite, wenn man das immer wieder positiv in den Medien natürlich sieht, dass irgendwelche Stars und Sternchen das einnehmen und dann so das sogenannte Ozempic-Face im Internet auch kursiert ist, alle auf diesen Trend aufgesprungen sind. Mittlerweile, wie gesagt, Lieferengpässe nicht so sehr zum Glück. Kann natürlich theoretisch wieder auftreten. Man muss aber sagen, dass die Firmen wirklich ihre Kapazitäten erhöht haben, neue Fabriken gebaut haben, Kooperationen eingegangen sind, beispielsweise auch mit Medizintechnikherstellern, die jetzt dann statt Infusionssets noch in ihrem Werk auch diese Einmalpens herstellen. Also auch da ist einiges passiert. Was man sagen muss, es entsteht natürlich einiges an Müll bei diesen Präparaten, weil das wird ja in Einwegpens verabreicht, die auch nicht wirklich recycelt werden. Also das heißt, was verbraucht ist, ist verbraucht und muss halt dann quasi nicht nur jetzt die Substanz nachgebildet werden, sondern auch quasi die Hülle und das Material dazu. Und das waren vor allem die Dinge, die kapazitätsbegrenzend waren.
Ja, sehr interessanter Aspekt, über den man eigentlich gar nicht so nachdenkt. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne einen Blick in die Zukunft mit Ihnen werfen. Welche Entwicklungen erwarten Sie bei GLP-1-Agonisten in den nächsten Jahren?
Ja, also wir sehen ja schon, dass es jetzt mittlerweile duale Präparate gibt, die dann scheinbar sogar noch stärkere Auswirkungen haben. Und ich glaube, wir werden einerseits Kombinationspräparate vermehrt sehen, also zum Beispiel GIP, GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder auch andere Wirkstoffe, die es da geben wird, die dann einen noch stärkeren Effekt auf das Körpergewicht haben werden und möglicherweise auch weniger Nebenwirkungen haben werden. Also da stehen uns schon einige spannende Zeiten bevor.
Frau Professor Mader, wenn Sie den Apothekerinnen und Pharmazeuten draußen, die uns heute zuhören, eine Kernbotschaft mitgeben wollen, welche ist es?
Dass da wirklich die Beratung sehr, sehr wichtig ist, also quasi gemeinsam den Patienten darüber aufzuklären, dass diese Nebenwirkungen, die möglicherweise auftreten, wirklich nur passagier sind und weggehen über die Zeit und die Leute das Präparat dann auch wirklich regelmäßig verabreichen sollen, weil nur damit erreichen wir dann unser gemeinsames Ziel.
Ja, danke für diese schönen abschließenden Worte und danke für das interessante Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Podcast Folge 16 von ÖRZ im Ohr zum Thema GLP-1-Rezeptor-Agonisten mit Professor Julia Mader. Das Gespräch führte Dr. Irene Sen. Ich hoffe, Sie konnten wertvolle Informationen und Beratungstipps für Ihren Apothekenalltag mitnehmen. In der aktuellen Ausgabe der ÖAZ finden Sie einen Beitrag zu aktuellen Trends in der Adipositas-Therapie, der unser heutiges Podcast-Thema perfekt ergänzt. Der Beitrag beleuchtet verschiedene Behandlungsansätze, von pharmakologischen Optionen bis hin zu digitalen Tools und personalisierten Konzepten. Außerdem bietet die ÖAZ Tara in dieser Ausgabe nützliche Beratungstipps zur Reiseapotheke, ideal für die kommende Urlaubssaison. Haben Sie Anregungen oder Themenwünsche für künftige Podcast-Folgen? Schreiben Sie uns gerne an redaktion@apoverlag.at. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns treu, denn Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.